Herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute gibt es keine Themen, sondern erstmal ein Bilderrätsel. Okay.
CT Uplink.
Hallo, nochmal herzlich willkommen zu CT Uplink. Alle, die uns jetzt zugehört haben und gewundert haben, was wir hier machen und schon sauer sind, dass sie nichts gesehen haben über ihre Kopfhörer. Achim hat sich netterweise im Trailer dazu bereit erklärt, nächstes Mal ein Audiorätsel zu machen. Quasi stellvertretend für das Bilderrätsel gerade. Finde ich großartig, dass du einfach so eine spontane Entscheidung getroffen hast hier und mal interpretieren willst, was wir hier eigentlich für Themen machen. Können wir nächstes Mal gespannt drauf sein, wird bestimmt ganz witzig. Mal gucken. Heute geht es um die CT Nummer 4 vom Jahr 2015. Schreiben wir ja immer noch. Mal gucken, ob Marty McFly dieses Jahr landet. Wir werden es sehen. Neben mir sitzt
Achim Bartschok aus dem Mobilressort.
Ich bin Hannes Schirulla.
Jürgen Kuri von Heise Online.
Ja, und ich bin Jan Schüssler aus dem Ressort für Betriebssysteme.
Klasse. Und nochmal zur Erklärung, auch wenn es schon völlig eindeutig war, wir werden heute über Windows reden. Es gab ja diese Woche die Veranstaltung von Microsoft, wo über Windows 10 gesprochen wurde. Dafür ist der Jan da, da werden wir gleich drüber quatschen. War ja ganz spannend, auch ein bisschen Hardware dabei gewesen, also nicht nur für Windows-User unbedingt was dabei. Außerdem geht es um die Trends 2015, hat wahrscheinlich auch schon jeder von euch erkannt. Darüber wird Kuri sprechen, Jürgen Kuri, der die Titelstrecke gemacht hat, wie man hier sieht. Und Achim hat Neues aus dem Smartphone-Zoo mitgebracht, deswegen die Tiere.
Ah, der Smartphone-Zoo.
Okay. Also du hattest das Rätsel noch nicht gelöst.
Ich habe mich schon gewundert, warum du deine Spielsachen mitgebracht hast.
Ja, gut. Wir können auch nach der Sendung dann noch ein bisschen mit rumspielen. Der Millennium-Falk ist auch da. Da gab es heute auch News zu dem Film von Disney, zu dem Star-Wars-Film,
ja,
zu
dem neuen. Ne? George Lucas hat irgendwie gesagt, dass er sich jetzt schon für den Film entschuldigt, weil seine Ideen nicht gewürdigt wurden.
Okay.
Manche sind, glaube ich, darüber ziemlich froh, dass seine Ideen nicht gewürdigt wurden.
Ja, da wird sich Disney freuen. Mal gucken. Ja, wir sind gespannt. Aber jetzt nochmal zurück zu Windows, zu dem Betriebssystem, das wir größtenteils immer noch alle benutzen. Tja. Manchmal gerne, manchmal nicht so gerne. Was ist denn passiert bei Microsoft? Was haben die denn da vorgestellt?
Ja, irgendwie einen ganzen Haufen, vor allem eine Vision haben sie eigentlich vorgestellt. Der Nadella, der Microsoft-Chef, hat ja gesagt, ihr sollt Windows nicht nur benutzen, sondern ihr sollt es wollen und lieben. Und das ist so.
Oh Gott.
Ja, nun gut. Also, was haben sie vorgestellt? Sie haben natürlich erstmal die nächste Vorabversion von Windows 10 auf dem Desktop und auf Notebooks zu zeigen. Sie haben auch versucht, okay, das Windows 10 auf Smartphone zu zeigen, das ist so ein bisschen gelungen. Tatsächlich war ein Eindruck, dass sie die fertige Preview, die man ja, so war der Plan, eigentlich ab dem 21. Januar kriegen sollte, gar nicht fertig geworden ist.
Also du hast dich noch nicht verliebt bei der Veranstaltung?
Naja, ich hätte dann gerne mal irgendwie was zum Verlieben. Also sie haben großspurig diese Veranstaltung angekündigt und letztlich dann keine fertige Version zum Testen, was sie da gezeigt haben. Das sah ja auch alles ganz witzig aus, was man so sehen konnte. Mhm. Office und die etwas neu gestalteten Apps und Continuum, Cortana und alles. Lief allerdings im Großen und Ganzen auf Preview-Versionen oder auf Technical Previews, die nicht sonderlich neu waren. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie ein kleines bisschen nervös waren bei der Präsentation, sich ja auch ein bisschen entschuldigt haben im Sinne von, ja, könnte auch sein, dass es mal abstürzt oder so. Und ja, das war wohl nicht so ganz das, was sie sich eigentlich vorgestellt haben, was sie zeigen wollten.
Okay, also nicht mit der Selbstsicherheit rangegangen, wie es beispielsweise Apple auf seinen Veranstaltungen tut.
Ja, genau. Oder wie sie es auch ja eigentlich im Ende September gemacht haben, wo sie Windows 10 das erste Mal überhaupt das Konzept gezeigt haben.
Okay.
Ja.
Also gab es da jetzt irgendwas, was man davor noch nicht wusste, wo man dachte jetzt, okay, wow, das wird wirklich das nächste große Windows, wo man endlich wieder Bock drauf hat?
Über Windows an sich, was man gesehen hat an Software, eigentlich erstmal nicht. Was ich ein bisschen schade fand, die haben ja dieses Continuum gezeigt. Also du dockst halt dein zum Beispiel Surface-Tablet von der Tastatur ab und es fragt dich, hey, du hast die Tastatur abgeklemmt, willst du jetzt auf den Touch-Modus, auf den optimierten Touch-Modus umschalten?
Das ist die diese Kacheloberfläche,
die man kennt. Genau, das ist die Kacheloberfläche, das Startmenü halt erweitert wird zu dieser Startseite, wie man sie von Windows 8 kennt, dass du halt wirklich mehr Kacheln wieder hast, dass Fenster von Anwendungen, die vorher liefen, maximiert werden alle, damit es per Touch leichter bedienbar ist. Was sie nicht gezeigt haben, das war eigentlich ein bisschen schade, das hat man in einer Version, die geleakt ist, die sie halt gar nicht öffentlich zeigen wollten eigentlich, hatten sie so einen Effekt, wenn du auf der Taskleiste das Kontextmenü aufgerufen hast, per Maustaste kriegst du ein ganz normales Kontextmenü.
Ja.
Und wenn du das gleiche per Touch aufgerufen hast, also 2 Sekunden lang getoucht halten und loslassen, waren zwischen den einzelnen Textzeilen Abstände eingefügt. Aha. Dass du halt auch mit großen Fingern, großen Händen das leichter bedienen kannst und nicht diese winzigen Einträge irgendwie treffen musst. Und das fand ich eigentlich echt ziemlich geil. Also, dass sie halt wirklich die GUI analysiert, kommt das jetzt über eine Mauseingabe oder über Touch und dann entscheidet, wie stelle ich dieses Kontextmenü dar. Das war eigentlich ein ziemlich geiler Schritt in die richtige Richtung. Da haben sie überhaupt nicht zugezeigt, fand ich ein bisschen schade.
Okay.
Ja, und ansonsten haben sie mit der Brille natürlich ziemlich gut mit der HoloLens von dem Fehlen der Preview-Version abgelenkt.
Okay, lass ganz kurz noch bei der Software bleiben, bevor das Highlight dann kommt. Diese Veränderung halt, wenn du ein Tablet in die Tastatur steckst oder auch dieses Menü, was du gerade erwähnt hast, wo die Abstände extra groß sind für die Touchbedienung, ist es aber nicht genau das, was sie bei Windows 8 auch schon versprochen haben, dass man ein System für alles hat, ob Touch oder Desktop oder was auch immer, Maus, Tastatur, Handy.
Ja. Also
ist es nicht genau das, was man jetzt vielleicht in Windows 10 erwartet, dass sie diesen Sprung jetzt schaffen, diese Trennung der Welten?
Eigentlich ist mein Eindruck, dass sie in Windows 8 ja wirklich gesagt haben, wir zwingen euch jetzt eine Bedienoberfläche auf, die richtig für Touch ist. Ja. Und du kannst dann entweder die Touch-Oberfläche und die Apps benutzen oder du gehst halt in den Desktop-Modus. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass sie es jetzt wirklich auf jeden Fall hinkriegen wollen und vielleicht, das muss man halt abwarten, vielleicht sogar schaffen, dass du wirklich eine Oberfläche hast, die für beides funktionieren kann. Mhm. Und das ist ja das, wo man eigentlich hin will, dass du halt eine Oberfläche hast, die sich der Situation anpasst und nicht zwei völlig getrennte Oberflächen in einem Betriebssystem.
Aber das haben sie ja jetzt immer noch.
Das haben sie noch. Das ist die Frage, wie stark das verschmilzt. Also sie lassen ja manche Funktionen auch verschmelzen. Also die Systemsteuerung, die klassische, gibt es auch in dieser zwischenzeitlich geleakten Version nicht mehr. Mhm. Und du hast dann halt eine, also eigentlich die Systemsteuerung, die du aus der Kacheloberfläche kennst. Naja.
Bei Windows 8 gab es ja im Prinzip zwei
Systemsteuerungen. Genau, du hast zwei Systemsteuerungen gehabt, das was völlig, völlig dämlich war. Du hast dann irgendwie, du konntest Benutzerkonten anlegen, nur in der Kachelsystemsteuerung. Mhm. Wenn du denen aber bestimmte Rechte zuweisen wolltest oder den Status, lass mich mal überlegen, ich meine, wenn du von Status auf, von Administrator auf Standard-User, irgendwie, wenn du bestimmte Änderungen machen wolltest, musst du gegen das wieder nicht in der Kacheloberfläche, du musst dafür in die Desktop-Systemsteuerung.
Also jetzt, völlig. Aber wenn die das jetzt falsch machen, dann heißt es ja, wenn die das jetzt mit Continuum und alles so trennen, dass du unter Umständen vielleicht sogar noch deine Tastatur erstmal rausholen musst, um dann wirklich zu wechseln.
Also du kannst es ja auch nach Wunsch umschalten. Okay. Also es fragt dich halt auch, wenn du die Tastatur abdockst, willst du umschalten.
Also ja, also du hast vorhin gesagt, man will ja eigentlich eins, das verschmilzt und sich anpasst. Also ich sehe das nicht so. Also wir hatten die Diskussion, glaube ich, auch schon mal bei Uplink, aber ich bin da immer noch nicht überzeugt. Also ich warte jetzt auf Windows 10 und schau mal, wie es dort funktioniert, aber ich habe das Gefühl, das ist immer noch an dem falschen Ansatz irgendwie weiter rumstricken und versuchen zu optimieren.
Du würdest lieber zwei getrennte Bedienoberflächen.
Ja, ich glaube, dass es halt bei Apple oder auch bei Google mit den Chromebooks und so und dass dort halt wirklich verschiedene Geräte dann auch verschiedene Oberflächen haben, die halt dann auch wirklich optimiert sind für den jeweiligen Einsatz, dass das besser funktioniert.
Ja, aber Apple versucht es ja auch. Also die versuchen ja auch
mit iOS aber die gehen, und macOS. Aber andersrum. Ja, okay. Und ich finde, der Ansatz ist schlauer zu sagen, es sind getrennte Welten und ich versuche den Nutzern von beiden die Hand zu reichen, indem sie Sachen wiederfinden, indem Sachen mehr zusammengehen, aber dass
die trotzdem, Informationen übertragen.
Statt jetzt zu sagen, wir haben jetzt eins und versuchen die für jedes Gerät irgendwas daran rumzuwurschteln.
Ja, wobei Apple hat es natürlich insofern auch einfacher. Apple hat ja keine Hybridgeräte, wie zum Beispiel Microsoft das machen muss. Die haben ja, du hast ja entweder Tablet oder das iPhone oder den PC. Und du hast ja bei Windows das Problem, dass du unter Umständen ein System hast, wo du beides hast, die Hybridgeräte und die Abdock-Dinger und so. Ich merke das beim iPad, das nervt so ein bisschen, wenn du das iPad in so ein Bluetooth-Tastatur steckst. Es ändert sich ja am iPad selber nichts. Ne? Das heißt, du bist dann irgendwie so in dieser Oberfläche, die dann wieder nicht richtig zur Tastatur passt. Wenn die Tastatur dann nicht richtig durchdacht gemacht ist, dann ist das auch
Mist. Aber er blendet zumindest die Tastatur aus, ne? Die Bildschirmtastatur, oder?
Ja, teilweise. Manchmal kommt es doch hoch und dann musst du wieder erst wegdrücken und so. Das ist genau das Ding. Und wenn die das richtig hinkriegen, dass du sagst, oh, ich bin jetzt in der im Touch-Modus und ich nehme das und ich stecke es in eine Tastatur und dann ändert sich das System so, dass das dann trotzdem passt. Also die Idee finde ich erstmal bestechend, ob das wirklich
funktioniert. An sich schon, kann, ja.
Das ist,
aber ja. Wenn das System dann erst wieder nachfragt, soll ich das wirklich machen, dann hätte ich auch währenddessen einfach einmal auf die Windows-Taste drücken können und in die Kamera-Oberfläche wechseln. Ne? Also ob ich jetzt einmal auf die Maus klicke oder einmal darauf, ist ja auch Hose wie Jacke. Solange nicht diese Bedienoberfläche das Selbstvertrauen hat oder das, die Selbstsicherheit, das automatisch zu wechseln. Aber vielleicht der richtige Ansatz, ja, dass es auf die Hardware reagiert
hat. Also, aber ich finde, was man auf jeden Fall gemerkt hat, auch bei der Veranstaltung, ist wirklich, dass dieses wir wollen Windows auf, egal ob so ein Smartphone, ein Fernseher, eine Brille, dann ja, wollen wir auch noch, glaube ich, kurz sprechen, hast überall drauf haben. Und ich glaube, das ist ganz klar rausgekommen auch. Und was ich eigentlich noch viel spannender fand, war, dass es kostenlos für die Nutzer macht. Das ist ja eigentlich auch zumindest von der...
Ja, momentan muss man noch sagen, kostenlos, oder? Das, so richtig ist das ja noch nicht klar.
Naja gut, wer jetzt Windows 7 oder 8 oder 8.1 nutzt, soll es halt kostenlos kriegen. Microsoft hat da gesagt, naja, das, innerhalb des ersten Jahres nach Erscheinen wird dieses Angebot gelten. Ja.
Der Umstieg... Oder
der Umstieg. Nein, das wurde so missverstanden teilweise, dass man gedacht hat, okay, du kannst umsteigen, aber ist es nur kostenlos zu betreiben, ein Jahr lang. So wurde es häufig verstanden, das ist falsch, das haben sie tatsächlich klargestellt. Dieses ist kostenlos zu benutzen, wenn du einmal auf Windows 10 umgestellt hast. Das
also wenn du im ersten Jahr umsteigst, dann ist
der
es
Umstieg komplett an sich kostenlos und es bleibt kostenlos.
Okay.
Genau. Das muss man natürlich sehen, was da genau passiert. Weil die Idee, womit alle rechnen eigentlich momentan, obwohl sie das noch nicht ganz gezielt ausgesprochen haben, ist ja, dass Windows an sich als Basisversion komplett kostenlos wird, dauerhaft.
Ja.
Dass du halt Features, entweder dass du Features oder Dienstleistungen dazu buchst.
Oder also sie werden einem nicht schenken als Nutzer.
Also wenn ich in den Laden gehe, wenn ich in den Laden gehe und mir einen neuen Rechner kaufe oder mir ein Windows kaufen will, dann wird es vielleicht auch in Zukunft so sein, dass ich eine Lizenz, also entweder der Rechnerhersteller oder ich eben eine Lizenz schon erwerbe, aber wenn ich ein Update habe, wenn ich das als Update nehme, dann wird das wahrscheinlich kostenlos sein. Das heißt, Windows wird nicht kostenlos, aber das Upgraden.
Ich rechne schon damit, ich rechne eigentlich sogar damit, dass es auf Dauer kostenlos wird, als eine Art, was wir jetzt als Core-Version kennen. Und dass man halt sagt, was sie dir kostenlos geben, ist eigentlich eine Verkaufsplattform für ihre anderen Dienstleistungen. Sie wollen dir ein Office 365 dazugeben, natürlich dann vielleicht auch, wie sie es mit Windows 8.1 mit Bing ja machen, wenn die Notebook-Hersteller noch ein Office 365 ein Jahresaccount dazugeben, ist das kein Aufpreis. Weil so wollen sie die Leute natürlich anfixen. Und die Idee, die dahinter steckt, dieses Windows as a Service, was sie ja so auch recht großspurig angekündigt haben, dass Windows eigentlich ein laufend aktualisiertes Betriebssystem ohne Versionsnummer in dem Sinne eine Verkaufsplattform wird für Zusatzdienstleistungen.
Okay, also ähnlich auch, wie man es von den Mobilbetriebssystemen vielleicht kennt bei Android?
Im Grunde ähnlich, ne? Also das, ja, man muss halt sehen, wie das aufgeht, ob das Ganze klappt dann. Also ich kannte es, habe mich auch so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich dachte, genauso hat es bei Android bei mir auch funktioniert. Ja. Ne? Weil ich natürlich erstmal dachte, ja klar, kostenlose Apps kommst ja mit hin, ne? Und dann denkst du doch irgendwann so, ey, die App hättest du echt gern. Und dann denkst du, ne, dann geht das, hey, komm, gibst du mal deine Kreditkartendaten ein, hier die 50-Cent-App und so.
Ja.
Und dann kaufst du doch halt mal regelmäßig was.
Aber bei Windows ist es ja ganz anders. Ich meine, bei Windows ist es immer noch so, dass der Hauptteil der Anwendungen vom Entwickler nicht in einem Marketplace von Microsoft bereitgestellt wird, sondern im Selbstvertrieben. Das heißt, Microsoft verdient daran nichts. Das heißt, Microsoft verliert, glaube ich, jetzt erstmal einen Riesenteil seines Umsatzes, wenn es das nicht mehr verkauft. Dann Office hat für vorher auch schon was gekostet, das heißt, es wird weiterhin. Die Cloud-Dienste kannst du eigentlich gar nicht so viel Geld langen, weil du bei Google, weil du nebenan bei Google, bei Dropbox, bei sonst was, kriegst du eh vergleichbare
Dienste. Muss ich mal ganz kurz unterbrechen, weil ich hier gerade sehe, dass Google die ganze Zeit zuhört in unserem Gespräch.
Weil ich irgendwie Google gesagt habe.
Okay.
Das heißt, es war halt von Anfang an klar, Apple kann daran Geld verdienen, weil sie 30% für jede App bekommen. Und dann ist klar, selbst wenn sie dieses Gerät kostenlos geben würden, würden sie ja noch irgendwo was Geld verdienen. Aber bei Microsoft, die können ja nicht von heute auf morgen ihr komplettes System so umstellen, dass die Leute jetzt auf einmal Geld bezahlen für die Software, für die sie vorher bei ihnen zumindest nicht bezahlt haben. Also ich sehe da noch nicht, wie das aufgehen soll.
Das muss man sehen, wie dann die Preisgestaltung letztlich ist. Ne?
Also weiß auch noch nicht,
welche Dienstleistungen drin sind und welche nicht.
Zwischen Privatanwendern und Unternehmen, wie es da aussieht.
Ja,
das stimmt. Aber vielleicht hin zum Abo-Modell ist ja auch eine Möglichkeit. Das macht der Adobe zum Beispiel auch.
Genau. Gibt halt die Mutmaßung, dass man sagt, dass das, was heute die Pro-Version ist, dann eine monatliche Gebühr kostet. Ja. Gibt auch Ideen, Meinungen, die sagen, dass sie auch die Pro-Version kostenlos raushauen werden und sagen, wofür du dann Abo-Gebühren bezahlen musst, ist, wenn du die Rechner in eine Domäne reinhängen willst. Mhm. Also die, ja, was natürlich auch irgendwo zur Pro-Version gehört, aber was den Betrieb eines Windows-Server-Systems zusätzlich voraussetzt.
Und sie können natürlich auch anfangen, auf den Store umzustellen. Ich meine, das ist auch wieder, Apple macht das ja auch, die wollen ja den macOS auch auf den App-Store raus, dass du eben die Software nicht mehr von ihr irgendwo ziehst, sondern eben aus dem App-Store, und das kann Microsoft genauso machen. Ich meine, bei Adobe hat es funktioniert. Wo die angekündigt haben, hier, uns gibt es nur noch als Abo, gab es erstmal großen Aufschrei und jetzt machen sie Geld damit. Also.
Und es gibt ähnlich viele User, die abhängig von dem Windows sind, professionell, wie von Adobe. Ja. Nee.
Ich würde auch sagen, Abo-Modell, klar, aber dann müssten die doch jetzt sagen, Microsoft-Produkte, Windows gibt es ab sofort als Abo-Modell, 5 Euro im Monat und dann kriegst du die Updates. Und solange du die 5 Euro bezahlst, kriegst du die Updates, können sie wahrscheinlich auch nicht vertreten, weil das halt Sicherheitsupdates sind oder so. Dann würde ich verstehen, aber wenn sie jetzt sagen, das Core-Produkt, Adobe hatte nicht ihr Kernprodukt verschenkt, sondern die haben gesagt, wenn du Adobe Photoshop haben willst, musst du was pro Monat bezahlen. Und die sagen jetzt, unser Kernprodukt kriegst du dann mal kostenlos.
Ja, gut, das ist erstmal für die Privatleute. Was mit den Unternehmen passiert, ist nochmal die andere Frage. Da sind ganz andere Dienste und Services unter Umständen gefragt, die dann kosten.
Würde ich vorschlagen, reden wir drüber, wenn es mehr Details gibt. Vielleicht unterm Strich erstmal zu der Veranstaltung und zu Windows war vielleicht das Interessanteste sogar das Vertriebsmodell des neuen Betriebssystems. Aber es war noch was viel Spannenderes dabei.
Tja, die Hardware. Also sie haben ja erstmal diese HoloLens.
Ich lasse das hier jetzt einfach mal laufen, damit die Leute auch gleich einen Blick dazu bekommen, was da überhaupt passiert ist. Du kannst ja mal erklären, was haben sie noch gezeigt?
Ja, was haben sie gezeigt? Also eine Brille, die ja zum einen an Google Glass erinnert und zum anderen an die Oculus Rift. Also du setzt sie auf.
Inwiefern erinnert die an
Google? Sie erinnert an Google Glass, weil sie dich trotzdem die normale Umgebung sehen lässt. Das ist keine abgeschlossene Umgebung, in die du reingehst. Sie erinnert gleichzeitig aber an die Oculus Rift, weil sie eine vollständige 3D-Darstellung über das
Bild überlagert. Also nicht nur ein kleines Fenster im Sichtfeld wie die Google Glass, sondern wirklich rundum.
Also im Prinzip eine Kombination aus beidem.
Man sieht es ja im Video ganz gut. Also dieser Begriff Augmented Reality, da läuft jetzt irgendwie ein Wissenschaftler rum und sieht dann eingeblendet irgendwelche Sachen, die nicht wirklich da sind, aber die ihm halt helfen, das zu verstehen. Oder jetzt so irgendwelche Gegenstände, die dann auf dem Tisch erscheinen, die aber gar nicht wirklich da sind, um zum Beispiel hier für einen Designer oder sowas.
Aber alles dreidimensional im Raum.
Genau, also wie als wäre das scheint auch alles verankert im Raum. Das heißt, wenn da ein Tisch ist, dann erkennt es, dass da ein Tisch ist und legt dann quasi einen virtuellen Gegenstand auf den Tisch.
Das ist eigentlich eine Mischung aus Augmented Reality und Virtual Reality.
Genau.
Okay. Haben Sie da schon irgendwelche technischen Details zu genannt? Das hat ja keine Kabel, soweit ich
eigentlich
weiß, diese Brille, ne?
Gar nichts. Ja, du hast so eine, wenn mich nicht alles täuscht, hast du so eine relativ dicke Controllerbox dabei. Also ganz kabellos ist es nicht, da muss man natürlich sehen, es ist ja eigentlich fast eine Studie momentan, die sie vorgestellt haben. Mhm. Es gibt wohl von den Gästen, die dann in Amerika waren, als es vorgestellt wurde, auch Leute, die es ausprobieren konnten, die gesagt haben, die vorher sämtliche Kameras alles in Schließfächer legen mussten und irgendwie nicht mal einen Stift und Block oder das vielleicht noch gerade mit reinnehmen durften. Und die sagten, es wäre... Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber die halt sagen, es sei wahnsinnig geil, weil es wirklich weil Kopfbewegungen völlig ohne Lag angeblich umgesetzt werden. Ja, also wo ich ein Problem sehen würde erstmal ist, wenn du das Ding bei Tageslicht benutzt, du brauchst ja ein Display, was den ordentlichen Kontrast liefert. So, und das muss man abwarten.
Ob also quasi die Umgebung scheint noch durch die Gläser durch.
Genau.
Und auf diese Gläser wird dann wie ein, also die haben ja viel von Hologramm gesprochen.
Genau.
Das wird dann quasi ein Hologramm gelegt, ja. Okay.
Also ich kann auch bloß dazu sagen, weil ich auch viel mit Augmented Reality schon auf Office Heften so gemacht habe und auch so mich damit beschäftigt habe. Da ging es dann meistens darum eher, dass man mit dem Smartphone eine Kamera und dann irgendwas einblendet. Aber ich kann halt nur sagen, dass ich kann mir gut vorstellen, dass so von der Qualität, wie diese Hologramme dann dargestellt werden sind, dass man da schon relativ weit kommt. Aber wie du es halt sagst, dass er halt wirklich Gegenstände als Fläche erkennt, wo er was drauflegen kann und auch also Tische und irgendwas und die Gegenstände dort richtig verankert, da müssen die Lichtverhältnisse richtig sein, da musst du echt ein gutes System haben. Gut, die haben mit der Xbox, die haben ja auch Systeme schon präsentiert mit der Kinect, genau, wo es da schon Sachen gibt und so. Aber ich glaube, da sind wir noch ganz schön weit von entfernt, dass sie das auf den Markt bringen und dass es wirklich super gut funktioniert. Das kann ich mir eigentlich noch nicht so gut vorstellen.
Die spannende Frage ist ja auch, wo die Rechenleistung denn herkommt. Wenn du sagst, du willst das Ding nicht irgendwie an deinen Rechner zu Hause gekoppelt haben, muss es ja, okay, entweder in der Brille integriert sein. Das ist die Frage, ob sie es so klein kriegen mit der Rechenleistung oder es muss eine permanente
Internetverbindung haben. Wobei ich da als Gegenargument bringen würde halt diese, allein schon die Google Cardboard. Du hast da ein simple Handy drin, ein ganz normales Smartphone, wie es jeder in der Tasche hat, für 300 €, und du berechnest wirklich komplexe 3D-Landschaften, Spiele, die so aussehen wie vor 2-3 Jahren auf dem Rechner. Also ich glaube, dass das nicht das Problem sein wird.
Das denke ich auch. Ich denke auch, jetzt das mit dem, wenn du wirklich so eine komplette virtuelle Umgebung in deine Realität einblenden willst, das ist natürlich nochmal eine ganz große Stufe. Aber eine Stufe davor, was sie auch gezeigt haben, ist, dass du das Ding als Bedienelement sozusagen benutzt. Ne? Dass die über die Brille werden dir Druckknöpfe oder Menüs oder so.
Also er kennt offensichtlich auch die Hände.
Genau, in die Luft eingeblendet. Ich meine, im Moment überlegen alle zum Beispiel, wie kriegst du ein Smart TV anständig bedient? Ne? Warum nicht einfach so eine Brille aufsetzen? Ne? Das ist irgendwie so das, wo man sowas dann als Verbraucher-Gadget als erstes
ansetzt. Wobei gerade da ein Beispiel in dem Video ist, wo man halt keinen Fernseher mehr braucht, weil der einfach an die Wand
fällt. Gut, das ist
natürlich. Wir sind auch eigentlich schon bei deinem Thema, Jürgen, aus dem Heft, bei den Trends 2015. Wir wollten einfach mal in die Zukunft gucken, was passieren wird, was man jetzt schon ablesen kann. Augmented und Virtual Reality ist sicherlich ein Thema. Mhm. Ne?
Also Virtual Reality ist, sag mal so, wenn man es ganz platt sagt, das 2015 ist der Durchbruch für das, was man so im Vergleich zu dieser HoloLens jetzt als klassische Virtual Reality mit den geschlossenen Brillen wie Oculus Rift und so ansehen kann. Oculus Rift ist ein Thema, das andere sind eben diese Gestelle, die du erwähnt hast. Es gibt ja das Cardboard von Google, das eben nur so ein Pappkarton ist, wo man das Handy reinsteckt. Es gibt die Gear VR von Samsung und von Zeiss gibt es auch so ein Gestell, wo man ein Smartphone reinstellt. Das hätte man irgendwie vor 2 Jahren noch nicht gedacht, dass man jetzt so über Virtual Reality redet, und das ist tatsächlich vernünftig, es funktioniert, es passt. Für Spiele ideal, auch für viele industrielle Anwendungen sind schon Überlegungen dabei. Und das ist, also sagen wir so, das ist gar nicht mehr so unbedingt ein Trend. Das ist irgendwas, was uns lange versprochen ist, und jetzt 2015 haben wir es halt. Ne?
Weil es technisch so weit ist eigentlich.
Genau, es ist technisch so weit. Die Rechenleistung ist gut genug, die Displays sind gut genug, und die das zusammenzubringen in einem Gerät oder so, das ist jetzt auch endlich mal so vernünftig gemacht eigentlich. Und das wird 2015, kommt das, das ist einfach.
Die ersten Geräte kann man kaufen.
Jetzt. Genau, ja. Okay.
Was wird es noch geben?
Anderes Thema ist dann Augmented Reality, wobei Augmented Reality war bislang ja immer so ein Ding, was du gesagt hast, Smartphone, und dann kannst du irgendwie guckst du irgendwas an und das Smartphone blendet dir dazu irgendwelche Infos ein und so. Das ist ja alles so ein bisschen, ja, ganz nett, aber eigentlich
ist es nur praktisch,
Spielerei, aber Augmented Reality. Das Problem, das wir doch haben, ist, dass wir jetzt unheimlich viele Geräte haben, die miteinander spielen sollen. Internet der Dinge, so ein großes Schlagwort, das auch schon ewig rum ist.
Ja.
Und
was man schon fast leid ist.
Was man fast schon leid ist, genau. Und es hat alles, das krankt ja, man könnte sagen, Internet der Dinge ist eigentlich auch kein Thema. Weil die Geräte können sich irgendwie unterhalten, sind vernetzt. Und muss jetzt nicht an den vernetzten Kühlschrank denken, aber Thermostate, Smartphones, alles hat, ist
im Prinzip Netz. Gibt's alles auch zu kaufen.
Wie bediene ich das? Ne? Ich muss immer irgendwo drauf rumdrücken, sonst irgendwas machen und so. Und das ist eigentlich die große Hinderung. Und was wir so als Trend formulieren, ist sowas, ich habe es als Bedienen ohne Bedienoberfläche genannt. Oder als Bedienen durch Verhalten, nochmal als weiteres Ding. Bedienen ohne Bedienoberfläche, das sind natürlich so Augmented Reality Sachen. Das heißt, ich sitze halt auf dem Sofa und tipp irgendwo in die Luft und der Fernseher weiß, was er dann machen soll, dass er vorspulen soll oder sonst irgendwas. Das heißt, Gästenbedienung durch Gästen im Raum
ist. Finde ich witzig, dass du es gerade bei den Smart-TVs, also bei den Fernsehern erwähnst, weil da ist es immer noch ein Kampf.
Es ist immer noch ein Kampf, aber ja. Da ist ja auch das. Inzwischen möchte man nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten, Sprachsteuerung, okay, funktioniert halbwegs, aber wenn ich einfach so eine halbwegs normale Geste machen kann und der Fernseher reagiert entsprechend, ist ja genau das. Und durch solche Augmented Reality kann ich natürlich auch Bedienungen irgendwie anders in den Raum einblenden, zum Beispiel. Ne? Entweder indem ich hier irgendwie drauf drücke oder indem ich eine Geste mache und so auf den virtuellen Knopf drücke. Noch eins weiter geht es dann natürlich bei Heimtechnik, wo man wirklich sagen kann, dass das, was wir dieses Jahr schon sehen werden, was in den nächsten Jahren kommt, ist wirklich so, dass ich durch mein Verhalten die Geräte bediene. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier los, das Smartphone erkennt, so wie der jetzt losgeht, will der nach Hause. Und wenn ich den Verkehr angucke und das Verkehrsmittel, das er benutzt, dann ist er in einer Viertelstunde zu Hause und dann sage ich jetzt mal dem Thermostat zu Hause Bescheid, fahr mal hoch, der Kuri, der hätte es gerne 22 Grad, wenn er zu Hause ist. Das heißt, ich muss da nichts mehr machen. Heute Heimtechnik, heute, auch das, was man jetzt als Werbung im Fernsehen sieht, ist immer, sitzt im Auto und toucht da irgendwie so auf dem Smartphone rum. Ja. Nervig. Wenn die selber wissen, was sie zu tun haben, ist doch gut. Ne? Das heißt, da müssen sie natürlich mein Verhalten für analysieren. Okay. Aber das ist was Mercedes-Benz hat sowas auch gesagt. Er hat gesagt, ja gut, wenn sie sich in einen neuen Benz setzen, der kann dem Nest-Thermostat sagen, wir fahren jetzt los, Verkehrssituation ist so und so, wir sind dann und dann da und die Temperatur will mein Besitzer haben. So.
Okay, also so, dass man gar nicht mehr mit dem Gerät interagieren muss, sondern es einmal aktivieren muss nur, vielleicht ein, zwei Daten noch eingeben und alles andere von automatisch passiert.
Ja, ansonsten funktioniert das mit dem Internet die Dinge nicht. Wenn ich dann ständig irgendwas einstellen und dort konfigurieren und sonst was muss, das ist ja nerviger, als wenn ich dann zu Hause am Thermostat gehen so hochdrehe. Das ist ja
völlig. Es wird nicht immer einfacher durch mehr Technik.
Nee, es wird nicht immer einfacher, sondern da ist eben die große Frage, einfacher wird es durch neue Bedienkonzepte. Und Bedienung heißt eben nicht unbedingt, dass ich was aktiv tue, sondern dass durch das, wie ich mich bewege, Geräte erkennen können, was als nächstes angesagt ist. Es geht natürlich auch in der Wohnung selber. Ne? Im Moment ist es so, ich habe auch so eine Multiroom-Musikanlage. Wenn ich in einen anderen Raum gehe, muss ich immer noch rumtatschen, dass die Musik mitgeht. Warum erkennt die Anlage das nicht selbst?
Ja.
Ne? Ich habe eine bestimmte Musik eingestellt, die jetzt läuft, und ich gehe ins Wohnzimmer.
In dem Fall hätte man auch mal was von den ganzen Daten, die
gesammelt werden. Genau. Ich meine, das ist die andere Seite natürlich. Ja. Das ist eine Riesendatensammlung. Ja. Man kann das ja aussehen. Man kann, wenn man eine intelligente Stadt sich vorstellt, dann kann man natürlich eine Stadt mit Sensornetzen ausstatten, sodass die Stadt und meine Wohnung immer weiß, wo ich bin, was ich gerade mache und daraus bestimmte Schlüsse ziehen, was als nächstes zu tun wäre.
Gruselig.
Gruselig, ich weiß nicht. Ich finde das erstmal faszinierend. Also ich finde das eine echt irre Vorstellung, was dann geht. Ne? Also nicht nur, dass Marty McFly kein Internet kannte, als er 2015 landete, der konnte sich auch sowas nicht vorstellen. Ja. Aber ich finde es eine faszinierende Vorstellung, dass sowas tatsächlich geht, dass man durch sein Verhalten tatsächlich Geräte dazu bringt, zu reagieren und meine Wünsche sozusagen zu erahnen und zu erfüllen. Das ist so ein Ding, das gibt es natürlich dann auch für Marketing oder für andere Geschichten. Ja, nennt sich Predictive Computing. Heißt einfach, wir haben Unmengen von Daten und aus der Vergangenheit und erklären damit die Gegenwart. Das ist aber nicht mehr der Punkt. Wir haben Unmengen von Daten über die Gegenwart und sagen darüber was über die Zukunft. Und das eben über das individuelle Verhalten auch. Ne?
Okay. Ich finde es total spannend, weil ich da auch mal wieder drüber nachdenke, wenn wir bei den Smartphones uns so angucken, was da so als neue Ideen kommen. Seit 2007 ist so irgendwie so das Jahrzehnt des Touchs irgendwie ausgebrochen. Ne? Da ging es jetzt ganz viel darum, Touchscreens zu machen, wie die optimale Bedienung, Interface.
Bloß keine Knöpfe mehr.
Sowohl bei Apple als auch bei Google und so ist irgendwie klar, jetzt kommt irgendwann was anderes und ich glaube, dass Siri und das Google Now und dass diese ganze, das ist ja genau diese Sachen, wo wir sie jetzt schon sehen können. Erstmal so eine Sprachbedienung, aber auch irgendwas, was schon von vornherein bei Google Now oder bei Cortana bei Microsoft, das war ja auch nochmal ein Thema am Mittwoch.
Dieser Sprachassistent.
Dass du halt auch, also ich glaube, das ist nicht bloß, man will beim Smartphone ein bisschen mehr bieten, sondern die wissen alle schon, die nächsten Geräte, die nächsten Themen, die sind keine Displays mehr. Ja, genau. Die sind Brillen, die sind Fernseher, die sind meine Umgebung. Ja. Und da brauche ich ein anderes Interface. Da wird es kein iOS mehr geben. Ja. Da wird es kein Android-Interface, kein Lollipop, kein Material Design mehr geben. Da verschwindet das. Und wie setzen wir uns damit auseinander? Und ich finde, man sieht an diesen Assistenten und diesem ganzen Vorhersehen, was derjenige will, in welchem Kontext er ist, wo er ist, wann er dort ist, glaube ich, sehen wir schon so einen Ausblick, wo diese Trends hingehen und was ihr da eben beschrieben habt.
Gerade in Bezug auf die Smartphones ist es halt auch mittlerweile aus Sicht der Hersteller nötig, weil du einfach viele Geräte hast, die mittlerweile einfach funktionieren. Die Bedienoberflächen sehen mindestens so schick aus wie auf deinem PC, die Prozessoren sind schnell genug, die Displays sind super und du kannst die Leute halt nicht mehr dadurch kriegen, dass du diese Techniken, die jeder kennt, weiterentwickelst, sondern musst halt irgendwie den nächsten Schritt gehen, wie damals Touchscreen anstatt Tasten.
Ich meine, das war 2006, 2007 war das eine Revolution, Multitouch-Oberflächen. Also geil, endlich mal vernünftig so ein Handy bedient. Ja. Und sonst wäre Smartphone wäre ohne das nicht gegangen. Ja. So, inzwischen, ja, ist ja langweilig. Nervt das Handy, Smartphone aus der Tasche ziehen zu müssen, wenn du irgendwas machen willst. Selbst auf dem Kopfhöreranschluss rumzudrücken, weil wenn du Musik vorspielen willst, ist irgendwie passt es nicht mehr in die Zeit. Du willst einfach so machen und dann geht's weiter. Ja. So, ne? Ja. Und das geht. Ne? Also, ich meine, angefangen hat das ja schon. Ne? Google Now kann dem Nest-Thermostat sagen, ich bin in 15 Minuten zu Hause. Das können Sie heute schon. Und das ausgedehnt auf so eine, das ist so der nächste revolutionäre Schritt tatsächlich. Ja.
Und ich glaube halt, dass Google Now und Cortana und so eigentlich gar nicht unbedingt entwickelt werden für die Smartphones so richtig, sondern schon im Hinterblick damit. Ich glaube auch, ich finde immer noch, Siri auf dem Smartphone ist immer noch zum großen Teil ein cooles Gimmick. Aber das, wo man noch nicht so richtig, das ersetzt einem noch nicht den Rest so. Nee. Aber Siri wird dann, wenn es um Fernseher geht, wenn es um so die Umgebung geht, vielleicht liegt es auch daran, weil ich den Film Her gesehen habe, wo es ja genau darum geht, dass über kein Display mehr da ist. Ne? Dass das Betriebssystem von deinem persönlichen Assistenten ist in deinem Ohr und du hast gar kein Display mehr. Aber ich glaube, irgendwie ist denen halt alles klar, vielleicht ist das Display in der Hosentasche irgendwann gar nicht mehr das wesentliche Element und deswegen brauchen wir jetzt schon die Entwicklungsstufe, wo wir hinkommen, wie kann der Nutzer dann mit seinen Geräten agieren?
Deswegen, also wir schreiben in der 4 auch, oder ich schreibe in der 4 auch, natürlich wird 2015 auch das Jahr der Smartwatches, aber das ist, man hat diesen schönen Begriff Brückentechnologie mal für geprägt, das ist eine Brückentechnik. Das ist ein Zwischenschritt, weil es ist ja eigentlich auch nervig. Es ist zwar, du musst zwar das Smartphone nicht mehr rumhaben, dafür drückst du jetzt auch so einen blöden Mini-Display rum. Ist ein bisschen besser, aber es ist wirklich nur eine Brückentechnik, bis so dieses eben Bedienen durch Verhalten richtig funktioniert.
Okay. Heute ist richtig easy für mich als Moderator, weil ich überhaupt keine absurden Übergänge zum nächsten Thema mehr ausdenken muss. Du hast auch schon von gesprochen, von deinem Thema, nämlich von den Smartphones. Du hast jetzt einfach mal die ersten Geräte dieses Jahres rausgepickt, die alle was sehr Exotisches, Spezielles haben. Erzähl einfach mal,
was hast du mitgebracht? Genau, wir haben uns eigentlich überlegt, wir hatten schon ein paar Ausgaben nicht mehr über Smartphones geredet und das ist ja unser beider Thema auch. Und wir haben gedacht, jetzt nehmen wir uns einfach nochmal ein paar Geräte mit, die wir beide getestet haben. Ein paar hast du ja auch getestet. Ja. Die wir einfach jetzt schon so Anfang des Jahres ziemlich spannend fanden. Und vielleicht fangen wir, welches war das, das mit OK Google schon anfing? Das war ja das auch war schon, hat ja auch schon gepasst. Umgerät ging schon, ging schon los.
Also ohne das ist ein alter Bekannter, fast schon, ne? Das Google Nexus 6 oder Nexus 6 heißt es ja nur noch. Es hat quasi keine Marke mehr, hergestellt von Motorola.
Genau, man sieht schon, es ist total riesig. Das ist jetzt nochmal das größte Nexus-Smartphone.
Ja, also ewige Diskussionen sind bei uns in der Redaktion. Also es gibt halt Kollegen, die Nexus benutzen halt, unter anderem einfach, weil sie diese Bedienoberfläche von Google mögen, diese pure halt, ohne irgendwas von einem Hersteller. Und von denen sind aber einige jetzt beim Nexus 6 irgendwie abgestiegen quasi von der Nexus-Welle, so, ne, weil es ihnen einfach zu groß ist.
Also die meisten, die ich kenne, die auch gerne Google-Geräte kennen mögen, haben gesagt, nee, das ist ihnen zu groß, in mich eingeschlossen. Ich kenne eigentlich nur einen, der
das wirklich gut fand. Ja, stimmt.
Ja, passt sogar noch in die Hosentasche. Ja. Zumindest bei mir, wenn man die entsprechenden Hosen anhat. Also ich finde es geil.
Also du hast sie gekauft?
Ich habe sie gekauft, richtig.
Hattest vorhin Nexus 5?
Nexus 5 und erstens, also zum einen, na klar, es ist dermaßen viel schneller als das Nexus 5, das ist echt beeindruckend. Und der Bildschirm ist echt klasse. Also
AMOLED 2500 irgendwas.
Und das also
weit über Full HD.
Das ist echt irre. Also wirklich klasse. Ein guter Lollipop drauf. Ja. Und das ist gut zu bedienen. Klar. Ne? Also ich habe, wenn ich das Ding in die Hand nehme, Schwierigkeiten, nach links oben mit dem Daumen zu kommen, um irgendwas zu machen. Das heißt, die Icons sind jetzt die Icons sind ein bisschen nach rechts unten gerutscht. Ich habe auch mehr Platz auf dem Bildschirm. Und das ist einfach klasse. Und das ist also...
Hast du parallel dazu noch ein Tablet jetzt?
Ja, ich habe noch das iPad. Das
große?
Das große.
Okay. Benutzt du das jetzt noch?
Das benutze ich noch eigentlich, eigentlich morgens nur noch zum Zeitungslesen, weil ich die ganzen Zeitungen, Tageszeitungen auf dem digital habe.
Okay.
Und ich bin noch nicht sicher, ob ich die auf dem Nexus 6 lesen will, weil da ist dann der Bildschirm doch wieder noch ein bisschen zu klein. Aber von der Brillanz her und besser zu lesen als eigentlich als auf dem iPad, fand ich.
Der Kontrast ist höher noch
als
auf dem LCD.
Ja. Und es ist, also ich finde es sehr angenehm. Und es ist von der Größe her, ich hatte auch erst lange überlegt, ob das passt oder so. Es ist schon ein bisschen sperrig und man merkt es auch, wenn man es in der Hosentasche hat und Musik hört, man spürt es immer. Das war bei dem Nexus 5 anders, da hast du es in die Hosentasche gesteckt, fertig, aus.
Okay, aber du hast dich dran gewöhnt.
Ich habe mich dran gewöhnt, funktioniert auch mit dem Kopfhöreranschluss anständig und so, weil der, also das ist auch das Gute, der ist jetzt nicht in der Mitte und nicht mehr an der Seite. An der Seite wird er wahrscheinlich eher stören beim Großen.
Sag mal, ist das eine Taste hier unten?
Nein, das ist keine Taste, Lautsprecher. Ja, zwei Lautsprecher, das ist irgendwie auch nochmal, das ist das erste Smartphone, das ich gesehen habe, wo man, wenn es denn unbedingt sein muss, die Musik auch mal ohne Kopfhörer hören kann.
Gab schon andere. Gerade von HTC.
Ja, okay, aber das geht halbwegs.
Bei mir ist es immer der Badezimmerfaktor, wenn man beim Duschen irgendwie auf die Toilette oder irgendwo aufs Waschbecken legen kann und dann ist es laut genug, um die Dusche zu ertönen.
Und was mich beim Nexus 5, ich höre für viel Musik unterwegs, auch bei Streaming und so, was mich beim Nexus 5 tierisch gestört hat, ist, dass der Audiochip, der Ausgangspegel war viel zu niedrig. Also auch wenn er bei 100% war. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder besser geworden. Also wenn du eine gute Kopfhörer hat, kann man jetzt auch wieder damit Musik hören und muss nicht
irgendwie. Also du bist rundum zufrieden im
Prinzip. Ich bin rundum zufrieden.
Ich meine, das ist ja, weil allein schon der Preisunterschied, ne?
Der ist heftig.
Das ist schon heftig. Ja, das Nexus 5 gab es ab 349
Euro. Das ist 650 das billigste.
Also das ist schon heftig, fast das Doppelte.
Aber ich habe mir trotzdem das mit 64 Gig geleistet. Mhm. Das waren dann 50 Euro mehr, das machst du dann auch nicht mehr so wirklich
fett. Das ist schmerzbar, ja.
Und fast halt einfach. Also ich habe, das ist lustig, weil das habe ich mir irgendwie vor ein, zwei Jahren auch gestern habe ich irgendwie Google Music mir dann die Playlists mal runterladen lassen, damit ich nicht immer streamen muss und so. Und dann ist halt in zwei Stunden mal so 13 GB aufs Handy geladen.
Ja. Gut, nochmal zu was Exotischem.
Ja.
Sag doch irgendwas Spezielles, was
du genau, was wir uns, wir haben eigentlich dann noch genau zwei Exotische eigentlich.
So, das war ganz normal, da sieht man jetzt noch nicht viel.
Genau, das ist eigentlich, finde ich, so vom Aussehen her erstmal das standardigste Handy, was man so haben kann. So ganz nichtssagend schwarzen Rahmen und ein ganz gutes AMOLED-Display, nichts Besonderes. Und das Besondere ist hier natürlich die Rückseite. Das ist das Yotaphone 2.
Sieht aus wie aufgeklebt erstmal.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen dieser E-Ink-Display-Effekt, also die Displays der E-Book-Reader. Das sieht aus wie gedruckt so ein bisschen. Und
kannst du da jetzt auch irgendwas mitmachen? Nicht, dass uns jetzt nicht geglaubt wird, dass es vielleicht
nur. Genau, ja. Ich kann hier, das ist ein bisschen schwerfällig immer so ein bisschen.
Also es ist so ein E-Ink-Display wie auf dem E-Book-Reader halt.
Genau, ne? Also du hast zwei Displays, du hast eins
und funktioniert spitzenmäßig, sehe ich gerade.
Ja, das ist immer ein bisschen, es geht eigentlich schon ganz gut, aber ist manchmal ein bisschen schwerfällig. Ja,
okay. Also
auf jeden Fall auch ein Touchscreen hier und du kannst hier verschiedene Ansichten darstellen. Da sind vor allem geht es darum, so deine wichtigsten Informationen schon mal bereitzustellen. Zum Beispiel hier, es gab irgendwie eine Mitteilung, kann ich dann auch draufdrücken, dort direkt anzeigen. Geht einfach darum, Batterie sparen. Man muss nicht immer gleich das AMOLED-Display anmachen, weil das AMOLED-Display ist beleuchtet und verbraucht halt relativ viel Strom. Hm. Wenn du nur das E-Ink-Display anhast, läuft das Gerät, wir haben mal eine Messung gemacht beim Bücherlesen, 70 Stunden. Das ist für ein Handy total super. Allerdings bedeutet das Display bleibt die ganze Zeit aus. Du kannst dann wirklich nur Sachen auf dem Schwarz-Weiß-Display machen. Da eignen sich nur bestimmte Sachen dazu. Zum Beispiel zum Lesen, SMS schreiben könntest du damit. Also dafür ist es eigentlich ganz praktisch.
Kannst du dir da den E-Book-Reader draufpacken, dass er auf dem E-Ink-Display anzeigt?
Genau, also Yota hat eine Anzahl von Apps selber, die sie bereitstellen. Dazu gehört auch ein E-Book-Reader. Der kann allerdings nur PDFs und EPUBs ohne Kopierschutz. Das würde mich jetzt noch nicht so anmachen, weil ich jetzt zum Beispiel, was ich Bücher bei Kindle, bei Amazon kaufe oder weil ich vielleicht Bücher bei Hugendubel oder sowas kaufe, die sind kopiergeschützt. Ich kann aber jede beliebige App über den Mirror-Effekt sozusagen oder Mirror-Funktion einfach umdrehen, umspiegeln auf den Rückseiten-Displays, drehe es um und jetzt wird mir einfach hier die gesamte Android-Oberfläche dahin gebracht. Okay. Das ist dann nicht so toll zu bedienen, das ist alles so ein bisschen träge,
Und also typisch E-Ink, ne? Der braucht immer so ein
paar Sekunden. Genau. Aber um jetzt zum Beispiel deine Kindle-App drauf anzuzeigen, reicht es vollkommen aus. Und wir haben diese Laufzeitmessung tatsächlich auch vorsichtshalber mal mit der Kindle-App gemacht, weil wir dachten, vielleicht verbraucht er dann da doch mehr Strom, weil es eben nur so ein Spiegel ist. Aber da war es auch so, also 70 Stunden ungefähr. Was man halt schon sagen muss, ist, wenn man ein E-Book wieder gewohnt ist, du kannst dir mal angucken, du bist ja auch ein E-Book-Leser, das Display ist auf dem Niveau von den ersten E-Book-Reader. Ja. Das ist der Kontrast, also mit unseren unsere Messmethode, das ist, das gibt 3,6 zu 1 und der Kindle hat irgendwie 8 zu 1 oder so. Das heißt, der Kindle hat einen sehr, sehr viel höheren Kontrast.
So richtig scharf ist das auch
nicht. Nee, genau, das finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, also sie geben zwar als Auflösung 238 dpi an, ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich quasi die virtuelle Maschine ist, die quasi die Anzeige generiert oder wirklich auch das E-Ink, weil es sieht nicht so scharf aus.
Er invertiert auch recht selten, ne?
Also er invertiert öfter als inzwischen die aktuellen E-Book-Reader, nämlich alle viermal, glaube ich.
Ja, bei mir
und es nicht, bleiben trotzdem Reste über, was du eigentlich bei aktuellen E-Book-Readern auch nicht hast. Also alles insgesamt, wenn ich das als E-Book-Reader Display testen müsste, habe ich auch einen Test geschrieben, würde ich dem auf jeden Fall ein Minus geben. Mhm. Das wäre ein schlechtes Display. Auf einem Handy, wo man es gelegentlich benutzt, finde ich es okay. Mhm. Vor allem, weil mir ging es so beim Test, dass ich das, was ich das cool an dem Gerät fand, war eigentlich nicht unbedingt darauf E-Books zu lesen, sondern eben genau das, was wir vorhin eben hatten, jetzt muss ich noch einmal umdrehen, genau, diese Kurzanzeigen der wichtigsten Informationen, die man halt dann immer irgendwie auf seinem Display hat. Man kann sich das dann auch so, weißt du, wenn du normal irgendwo bist und dein Handy auf den Tisch legst beim Essen oder so, dann hast du halt hier so deine Infos und hast das immer drauf.
Damit du auch ja nicht irgendwas verpasst.
Ja, aber und das sieht auch, und da sieht es dann auch cool aus. Ja. Ne? Dieser Effekt, dass es auch schwarz auf weiß ist, das haben die natürlich schlau gemacht, dass es auch weiß so ein dunkelgraues, weiß auf schwarz, dunkelgraues Gehäuse ist, dass es so ein bisschen aussieht, als wäre es so ein Guss. Ja. Und das finde ich eigentlich fast das Coolere, als darauf wirklich E-Books zu lesen.
Naja, also ich wünsche mir ja immer noch so ein Gerät, also weiß ich nicht, ob ein Pad oder so ein großes Handy, das so ein Zweitdisplay hat, das schlappe ich auf und dann schiebe ich mir ein E-Book rüber und lese es da. Ne?
Also es gab ja schon solche Hüllen.
Ja, Pocketbook hat so eine Hülle gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht.
Ich bin ganz froh mit zwei Geräten, ehrlich gesagt.
Also ich warte eigentlich darauf, dass ich irgendwie eine HoloLens oder irgendwas habe. Jetzt meine ich jetzt ernst, ich glaube irgendwie der nächste Schritt muss einfach sein, dass ich gar kein Display mehr habe.
Ja, klar.
Ja. Ja,
ich habe jetzt
noch ein letztes Gerät.
Ja, wollen wir noch das?
Den Klopper.
Wir haben jetzt hier noch den Klopper.
Also Panasonic ist von Panasonic ein Handy, ne?
Ja.
Ich habe in Erinnerung, dass sie vor 3 Jahren, glaube ich, mal ein Android-Gerät auf dem Markt hatten in Deutschland und seitdem eigentlich nichts mehr machen wollten, ne?
Ja.
Jetzt haben sie doch noch, also ich habe es auch mir schon angeguckt, ich habe es noch nicht vollständig getestet, aber witzigerweise haben wir jetzt doch noch dieses DMC CM1 auf den Markt geschmissen. Braucht man im Online-Handel gar nicht suchen, habe ich heute rausgefunden, denn es gibt eben nicht bei Online-Händlern, sondern nur bei Fotofachgeschäften und speziellen Geschäften halt. Also es ist quasi so ein Hybrid aus Digitalkamera und Android-Gerät. Haben wir auch schon viele versucht, unter anderem Samsung, diesen Galaxy K unter anderem. Hat auch an sich ganz ordentliche Android-Hardware mit so einem Snapdragon 801 und so, Android 4.4 und auf der anderen Seite aber versuchen die halt die Nachteile von dieser Smartphone-Kameras halt auszumerzen. Also die sind ja recht gut mittlerweile vom S5 und vom iPhone etc. Aber die haben zum Beispiel keinen optischen Zoom und das hat das. Hat auch ein größeres Objektiv, also ist ein bisschen lichtstärker etc.
Wenn man es am Objektiv misst, das größte Gehäuse, das wir, glaube ich, seit 5 Jahren bei einem Smartphone gemessen haben, weil es halt an der Stelle so dick ist.
Ich glaube, es sind 2 Zentimeter.
Ja, über 2 Zentimeter.
Also es dürfte mehr in der Hose drücken als das Nexus 6.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, halt recht von Leica angeblich die Optik recht hochwertig halt und der Preis ist auch recht hochwertig, nämlich der liegt irgendwo bei 900 Euro.
Also woran, also es gibt ja ein Einsatzgebiet, wo ich es mir total gut vorstellen kann. Und zwar
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich gehe halt auf Trekkingtouren regelmäßig, wo ich halt 2 Wochen, 3 Wochen wandern gehe und halt wirklich, wirklich, wirklich spare, was ich mitnehme. Und da möchte ich eigentlich ein Notfallhandy dabei haben. Ich würde gerne was haben, wo ich auch mal Musik hören kann zwischendurch, wenn es und wo ich gute Fotos machen kann. Und ich will eigentlich keine große Kamera mitschleppen. Da wäre das für mich interessant. Allerdings kommt dann sofort die Frage, da ist dann das Wesentliche, wie ist die Akkulaufzeit?
Ja.
Wie, die haben jetzt wahrscheinlich...
Also die Android-Laufzeiten sind so wie beim normalen Smartphone, also so nach einem guten Tag muss es aufladen. Und die Kameralaufzeiten kann ich so noch nicht beantworten. Mhm. Du hast halt das Problem, ist die Kamera leer, ist das Smartphone auch leer und du kannst noch nicht mehr telefonieren.
Ja. Und du kannst,
den Akku auch nicht austauschen bei anderen Digitalkameras. Und also diesen Spezialfall, den du jetzt genannt hast, das wäre halt auch ein Szenario, was man sich denken könnte. Oder man halt sagt, ich will immer wirklich geile Fotos haben, auch wenn ich unterwegs bin und gerade keinen Bock habe, meine Spiegelreflexe mitnehmen. Dann will ich immer das maximal rausholen und ich brauche unbedingt einen optischen Zoom. Ist so eins der wenigen Spezialfälle, wo ich mir denken könnte, für 900 Euro könnte man mal überlegen. Ansonsten ist halt immer gesagt, du kriegst für 350 Euro maximal, kriegst du die eine der besten Kompaktkameras von Sony oder Canon oder sowas. Und für 600 Euro kriegst du dazu so Geräte wie das Nexus 6 oder S5 oder was auch immer, halt wirklich ein High-End-Gerät. Und hast zwei geile Geräte, das eine kann geil fotografieren, das andere ist ein gutes Smartphone. Und musst zwei Geräte mitnehmen, aber das kostet genauso viel wie dieses Ding.
Also ich sag, wenn du da einen Wechselakku noch drin hättest oder vielleicht sogar Batterien einlegen könntest, das gab es ja auch schon so
gerne. Ja. Ja.
Und dann vielleicht noch so ein bisschen wassergeschützt, weiß ich jetzt nicht, sieht allerdings hier ganz gut aus. Dann würde ich mir echt überlegen, 900 ist vielleicht ein bisschen viel, aber für 600 oder so, da wäre es für mich dann bei solchen Touren schon wert, dass ich nur ein Gerät habe. Aber du hast natürlich recht, das ist ein Spezialfall, aber ich glaube, Panasonic, jetzt mal ganz ehrlich, die zielen nicht darauf ab, dass das Ding jetzt 1 Million mal verkauft wird.
Also denen genau.
Ist schon klar, das ist ein Spezial, eher so.
Da gehen sie recht offen mit um auch und sagen, es ist erstmal ein Versuch und man sieht es halt auch schon an dem Vertriebsmodell einfach, das ist halt für Fotospezialläden erstmal halt wirklich Leute, die wirklich diese ganz speziellen Ansprüche haben und nicht so eine Smartphone-Knipse halt mitnehmen wollen. Mal gucken. Vielleicht ist es ein netter Versuch. Ich finde es immer schön, wenn Unternehmen überhaupt mal was probieren einfach, auch was vielleicht nicht sofort Gewinn rausschlägt, um einfach mal vielleicht neue Konzepte aufzubringen. Das ist nicht so langweilig, als wenn immer alle dasselbe Einheitskonzept bringen, was auf alle Fälle sich verkauft. Ja, wie gesagt, also findet man auch den Test, findet man noch nicht in A4.
Genau.
Aber die anderen beiden Geräte, das Jota und das Nexus 6 sind beide
drin. Und auch noch von ein paar anderen Geräten, über die haben wir jetzt gar nicht mehr gesprochen. Wir haben zwar jedes Lumia 830 noch gehabt, so ein Windows Phone.
In Farbe Augenkrebs.
Ja. Genau, hier schön orange sieht man jetzt gar nicht in der Kamera, aber hier ist es echt super
geil. Wirklich, ja.
Ja, was daran spannend ist, ist optischer Zoom, was für ein so ein Mittelklasse-Gerät eigentlich ziemlich interessant ist.
Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber gequatscht, dass das eins der wenigen Smartphones
ist. Nicht optischer Zoom, nein, du hast vollkommen recht. Optischer Bildstabilisator.
Gut,
dass du es gesagt hast. Okay. Optischer Bildstabilisator, aber was halt spannend ist für Bilder im Dunkeln machen, weil das dann halt nicht so verwackeln kann.
Okay.
Genau, steht auch noch drin.
Ist auch noch der Test drin.
Da ist auch der Test drin und da hat man einfach wieder ein paar Smartphones, die wir getestet haben. Und,
Ja, gut. Da haben wir ein bisschen in die Zukunft geguckt, aber auch uns Sachen angeschaut, die man schon im Laden kriegt, wenn man dann in die richtigen Läden geht. ich versuche mal, Achim bis zum nächsten Mal zu überreden, ein Audiorätsel zu machen für unser Thema. Mal gucken, ob das klappt. Ich glaube, er freut sich gerade nicht so.
Ich sorge einfach dafür, dass du nicht in der Sendung bist. Dann mache ich
das, was ich will. Okay, ihr werdet das nächste Sendung erfahren, wer gewonnen hat und wer hier nicht mehr arbeitet. Aber ansonsten, wir sehen uns auf alle Fälle auch wieder. Vielleicht nicht in der nächsten Sendung, aber bestimmt in den kommenden. Bestimmt auch nochmal zum Thema Windows. Irgendwann gibt es ja auch mal was zum Anfassen und vielleicht auch, was man sich installieren kann.
Könnte sogar recht bald passieren. Also ich hoffe mal, dass nächste Woche dann auch die Testversion wirklich verfügbar ist.
Okay, also wird erwartet nächste Woche, ja?
Die wird nächste Woche erwartet. Für Windows Phones wird im Laufe des Februar erwartet, ja.
Ja, super. Dann brauchen wir vielleicht nicht mehr so unkonkret drüber sprechen. Können drüber meckern oder vielleicht haben wir uns ja bis dahin verliebt. Könnte auch sein. Gut, alles klar, wir sehen uns nächste Woche. Viel Spaß am Wochenende und viel Spaß auch in der Woche. Ciao.
Ciao.